Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute Müller van den Broek, der konservative Revolutionär, eine Buchvorstellung mit Karl-Heinz Weismann, aufgezeichnet am 22. April 2026 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Dr. Wolfgang Fenske.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen hier in der Bibliothek des Konservatismus zu unserer heutigen Buchvorstellung mit Herrn Dr. Karl-Heinz Weismann zum Thema Müller van den Broek, der konservative Revolutionär. Mit dem heute vorzustellenden Buch gehen wir zurück in das erste Viertel des 20. Jahrhunderts. Arthur Müller van den Broek gehörte während und vor allem nach dem Ersten Weltkrieg zu den wohl bedeutendsten Köpfen des Konservatismus in Deutschland. Dabei war er nicht etwa Vertreter einer konservativen Partei, sondern gehörte in den Anfangsjahren der Weimarer Republik zur außerparlamentarischen rechten Opposition. Also jener Strömung, die Armin Mohler 1949 in seiner gleichnamigen Dissertation als konservative Revolution zu fassen suchte. Innerhalb der konservativen Revolution gehörte Möller zu den eher gemäßigten Jungkonservativen, deren Schulhaupt er zugleich war. Wenn man außerhalb einschlägiger Zeitungen, Zeitschriften und Podcasts heute überhaupt noch von Müller van den Broek hört, dann vor allem im Modus der Warnung. Wer sich auf ihn berufe, mache kulturpessimistisches und antidemokratisches Denken anschlussfähig. Ist Müller van den Broek anschlussfähig? Unser heutiger Gast, Dr. Karl-Heinz Weismann, verneint das. Anlässlich des 150. Geburtstages Möllers am morgigen 23. April 2026 hat er Leben, Werk und Wirken Möllers rekonstruiert und kommt zu dem Schluss, Müller van den Broek hat seine Zeit gehabt, die konservative Revolution ist Geschichte. Wer so spricht, kann eigentlich nur Geschichtslehrer sein. Geboren 1959 in Northeim hat Karl-Heinz Weismann Geschichte und evangelische Theologie studiert und wurde 1989 mit einer Dissertation zur Symbolik der politischen Rechten, deutschen Rechten, promoviert. Fast 40 Jahre lang war er im niedersächsischen Schuldienst tätig. Er hat über 2 Dutzend Bücher veröffentlicht und dazu unzählige Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften. Lieber Weismann, ich weiß nicht, wie oft ich für Sie schon diese Begrüßung gesprochen habe. Ich freue mich in jedem Falle, Sie ein weiteres Mal bei uns willkommen zu heißen.
Danke Ihnen. Ja, lieber Herr Fenske, ich bedanke mich wie immer für die freundlichen Worte zur Einführung und ich wusste nicht ganz genau, ob ich diesen Satz zu Anfang sagen würden könnte, nämlich dass ich erfreulich finde, dass Sie in so großer Zahl erschienen sind, denn als wir beide diese Veranstaltung planten und uns überlegten, wie viele Leute um Himmels Willen werden sich denn für Arthur Müller van den Broek interessieren oder gar dafür, dass der Mann jetzt seinen 150. Geburtstag begeht, waren wir beide ein bisschen skeptisch. Also, ob das nicht vielleicht doch ein Thema sein würde, das sehr in den Elfenbeinturm hineingehört und da draußen gar nicht zu suchen hat. Aber vielleicht sind Sie ja alle selbst auch Bewohner irgendeines Elfenbeinturms, was ich übrigens für keine schlechte Bleibe halte. Ich persönlich schätze mein Dasein in selbige durchaus. So, damit aber auch genug des Geplänkels vorweg. Arthur Müller van den Broek, Herr Dr. Fenske hat es schon gesagt, gilt als einer der Vertreter der konservativen Revolution. Und ich werde Sie jetzt gar nicht weiter behelligen mit irgendwelchen Definitionsversuchen, noch gar den heute üblichen. Ich glaube, dass man auch in diesem Fall als Historiker besten ad fontes geht. Und wenn man ad fontes geht, stellt man fest, der Begriff konservative Revolution, revolutionärer Konservatismus oder eine konservativ-revolutionäre Grundhaltung, diese Vorstellung gab es im Grunde genommen in konservativen Kreisen schon seit den 1840er, 1850er Jahren, also der Mitte des 19. Jahrhunderts. Zu dem Zeitpunkt war den wachen Konservativen klar geworden, dass ein Konservatismus, wie es ihn bis dahin gegeben hatte, in dieser Form in Zukunft nicht würde mehr geben können. Warum nicht? Der Hauptgrund war nicht nur die Französische Revolution, sondern eben auch der Prozess der Modernisierung der Gesellschaft, der die Grundlagen konservativer Existenz, sei es die ständische Ordnung, sei es der Vorrang der christlichen Kirchen, das alles würde im Laufe der Zeit vergehen, zerrieben werden, vielleicht auch zerstört werden. Aber es waren jedenfalls nicht mehr die Fundamente, von denen man als Konservativer so sicher sein durfte, dass sie auch für die kommenden Generationen die Basis für die Existenz innerhalb der Gesellschaft blieben. Unter diesem Gesichtspunkt, wie gesagt, begann man darüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht doch notwendig sei, so viel vom Gegner zu lernen, dass man revolutionäre Mittel anwendete, um letztlich zu konservativen Ergebnissen zu kommen. In diesem Sinne ist der Begriff konservativ-revolutionär auch unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg wieder in Umlauf gekommen. Wir haben dem Text des kleinen Büchleins, das ich geschrieben habe, einen Anhang mit Quellen beigefügt, von denen ich überzeugt bin, dass sie kaum jemand kennt. Und der erste Text, den wir angefügt haben, stammt von einer der wenigen Frauen in diesem Lager, Alma de L'Aigle. Alma de L'Aigle hat einen Ruf auch in späterer Zeit gehabt als Reformpädagogin, aber vor allen Dingen auch als Kennerin der Natur. Sie hat sich sehr viel mit Gartenkunde, Gartenkunst beschäftigt und ist übrigens den Jungsozialisten beigetreten. Das war durchaus möglich mit der Position, dass man eine konservativ-revolutionäre Veränderung forderte. Was man sich darunter vorstellte, das war im Grunde genommen ein Anknüpfen an diejenigen Traditionen, die in Deutschland ja so eine große Rolle gespielt hatten. Ob das die Reformation war, die man eben auch konservativ-revolutionär deuten konnte. Ob es die preußischen Reformer waren. Ob es das Werk Bismarcks war. Das waren sozusagen die Muster, von denen Alma de L'Aigle meinte, dass man sich an ihnen orientieren sollte, um weder die Überlieferung vollständig zu zerstören, noch in Bausch und Bogen zu erklären, ein Konservativer müsse einfach schlicht und ergreifend die bestehenden Verhältnisse verteidigen. Der zweite Begriff, Jungkonservativ, hat im Grunde genommen eine ganz ähnliche Geschichte. Er taucht zum ersten Mal in einem Zeitungsartikel auf, den ein Geistlicher und später Vertreter der Deutschen Nationalen Volkspartei geschrieben hat, der unter dem Eindruck der Novemberrevolution verlangt, man müsse eben an die Stelle des Altkonservatismus, eben eines Konservatismus, der dann doch der Überzeugung war, dass man letztlich eben mit den Beständen rechnen müsse und das fortsetzen, was schon gegeben sei, dass man gegen eine solche Vorstellung eine jungkonservative Position setzen müsse. Woran wollte er sich dabei ausrichten? Dieser Otto Pfannekucher hatte die Vorstellung, man müsse bei Friedrich Naumann nachschauen. Friedrich Naumann, dem großen alten Mann des deutschen Liberalismus, der vor dem Ersten Weltkrieg nicht nur versucht hatte, einen nationalsozialen Verein zu gründen, um einem nationalen Sozialismus zum Durchbruch zu helfen, neben dem internationalen Sozialismus der SPD. Nein, er war auch der Überzeugung, man müsse das deutsche Kaisertum mit einem Tropfen demokratischen Öls salben. Worunter er verstand, es sei eben notwendig, in einer modernen Gesellschaft nicht mehr einfach an der überlieferten Form der Monarchie festzuhalten, sondern die Monarchie müsse in der Weise volkstümlicher werden, dass man sie tatsächlich in der Gesellschaft neu verankerte. Das sei vorausgeschickt. Und ich schicke es deshalb voraus, weil, das habe ich schon an verschiedenen Stellen gesagt, es mir als Historiker um Historisierung geht. Historisierung bedeutet Einbettung. Man muss die Dinge eben in ihren Kontext stecken. Die Geschichte hält keine politologischen Lehrstücke bereit, an denen man dann irgendwie ausbuchstabieren kann, auf welche Reizworte man zu reagieren hat, um zu wissen, wer jetzt ein Verfassungsfeind ist und auch in der Vergangenheit schon war. Das würde eine ziemlich lange Kette geben und Arthur Möller-Fennbruck käme auch irgendwie vor. Wobei ich sagen würde, ich wäre bereit, das werden Sie schon noch sehen, ihm an der einen oder anderen Stelle mildernde Umstände zuzubilligen. Aber Armin Fahlt-Roubert sicherlich nicht. Also er käme ganz ohne Zweifel auf die Liste der Bösen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich halte von solchen Verfahren aber eben nichts. Ich glaube eben tatsächlich, dass man jeden Menschen im Grunde genommen nur aus seiner Epoche heraus verstehen kann. Das heißt nicht unbedingt, dass man alles rechtfertigt und alles für gut befindet, was dieser Mensch getan, gesagt hat. Aber es ist nicht möglich, auch für uns selbst ja nicht. unter Absehung von den Umständen, den historischen Umständen, unter denen wir existieren, in irgendeiner Weise zu begreifen, warum jemand denn auf die Art und Weise gedacht hat, auf die Art und Weise argumentiert hat, sich für das eingesetzt und das abgelehnt hat. So, damit zu Möller van den Broek. Wie wir schon gehört haben, er wurde geboren am 23. April 1876 als Sohn eines Baurats, also eines Mannes einer ziemlich gehobenen bürgerlichen Existenz, Ottomar Möller, und seiner Frau Elisabeth van den Broek, übrigens nach allgemeiner Überzeugung eine der Schönheiten ihrer Zeit in der Heimatstadt Solingen. Möller van den Broek war nicht der Sohn, den sich dieses Ehepaar gewünscht hat. Er war faul, er war unzuverlässig, undiszipliniert, fiel in der Schule immer wieder durch den Ärger auf, den er da machte, verbummelte grundsätzlich alle seine Aufgaben und irgendwann kam das, was kommen musste, Consilium ab eundi. Ohne Abitur musste Möller van den Broek ins Leben treten. Was ihn übrigens überhaupt nicht geschreckt zu haben scheint, ganz im Gegenteil. Er ging mehr oder weniger auf eigene Faust nach Berlin, schloss sich da Künstler- und Literatenkreisen an und hat sich als Autodidakt ein wirklich ganz erstaunliches historisches und philosophisches Wissen angeeignet. Er besaß kein gesichertes Einkommen, was ihn wiederum auch nicht daran gehindert hat, seine Jugendliebe zu heiraten, Hedda Maase. Das Ehepaar lebte, mehr schlecht als recht, hier in Berlin und übersetzte. Verschiedene Autoren, die damals in Schwung kamen, Edgar Allan Poe beispielsweise, Thomas de Quincey und Daniel Defoe, deren Werke wurden von ihnen in der Regel aus dem Englischen ins Deutsche übertragen und das offenbar so erfolgreich, dass man davon halbwegs leben konnte. Das alles interessierte Möller aber nicht so besonders. Er war vielmehr daran interessiert, in den intellektuellen Zirkeln am geistigen Austausch teilzunehmen und in den damals führenden Zeitschriften zu publizieren. Auch das gelang ihm. Man kann es sehr deutlich daran erkennen, dass eine der wichtigsten Zeitschriften, Die Gesellschaft, Die Zukunft und der Kunstwart, regelmäßig Beiträge von ihm gedruckt haben. Er gehörte außerdem dem Friedrichshagener Dichterkreis an, was auch nicht nichts war. Dem gehörten auch solche Leute wie Richard Dehmel, Erich Mühsam, der Anarchist, und einige andere an. Dazu gehörte auch Fidus, Hugo Höppner, der bekannte Illustrator, Frank Wedekind, Detlef von Lilienkron und der Ingenieur, Okkultist und nachmalige Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner. Die alle lernte Möller in diesem Umfeld kennen. Und das entsprach durchaus auch seinem eigenen Interesse, nämlich an den neuen weltanschaulichen und religiösen Konzepten und Vorstellungen, an Lebensreform und allem, was in irgendeiner Art und Weise antibürgerlich war. Naturalismus, Symbolismus, Expressionismus, das waren die Schlüsselworte der Zeit, selbstverständlich alles auch unter dem Einfluss von Nietzsche. Er selbst hat mitgetan, er selbst hat Veröffentlichungen gemacht und gleichzeitig war er doch ein Außenseiter. Erich Mühsam hat über ihn geschrieben, er trat auf, stets in Kleidung von sehr origineller Eleganz, Monokel im Auge, langer grauer Gummimantel, Stöckchen mit silbernem Griff und hellgrauer Zylinder. Möller war berüchtigt für den völligen Mangel an Humor, den er bei jeder Gelegenheit an den Tag legte. Aber er scheint sich in einem gewissen Umfang doch den Respekt seiner Mitkreiser erobert zu haben. Und alles schien wenigstens halbwegs auf gebahnten Wegen zu laufen, bis er sich 1902 entschloss, nach Frankreich zu gehen, um auf die Art und Weise der Einberufung zum Militärdienst zu entkommen. Also faktisch fahnenflüchtig. Die Zeit in Paris und die Zeit überhaupt in Frankreich, dann auch in Italien, ist für ihn sicherlich nicht einfach gewesen. Es gibt so einige Aussagen, denen kann man entnehmen, dass er eine Zeit lang als Obdachloser unter den Brücken in Paris gelebt hat, weil ihm schlicht und ergreifend kein Geld zur Verfügung stand. Er hatte außerdem seine hochschwangere Frau alleine gelassen, die daraufhin gleich mal die Scheidung einreichte. Und diese ganze Situation muss irgendwann so heillos für ihn gewesen sein, dass er sich 1907 dazu entschloss, bei den deutschen Behörden einen Antrag zu stellen auf verspätete Ableistung des Militärdienstes. Das genehmigte man ihm, und zwar, weil er in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von Büchern geschrieben hatte, 8 an der Zahl, die unter dem Obertitel Die Deutschen erschienen. Und es war unbestreitbar, wer vielleicht vorher der Meinung war, man könne an der vaterländischen Gesinnung dieses Mannes seine Zweifel haben, der musste diese Auffassung sicherlich korrigieren, wenn er dieses Werk las. Und er hat eben in der betreffenden Zeit tatsächlich an den Tag gelegt, dass er versuchte, so etwas wie eine eigenständige Weltanschauung zu entwerfen. Alle deutschen bedeutenden Köpfe werden rubriziert und er versucht, sie in irgendeiner Art und Weise in den entsprechenden Kategorien zur Geltung zu bringen. Übrigens den Kaiser in der Rubrik Scheiternde Deutsche. 1908. Das sollte man nicht unterschätzen. Nichtsdestotrotz, er darf seinen Militärdienst, wie gesagt, verspätet ableisten. Das endet allerdings in einem ziemlichen Desaster. Die gesundheitliche Verfassung von Möller war eigentlich nie die beste und er wird vorzeitig aus dem Militärdienst entlassen. Er nutzt die Folgezeit zu mehreren Reisen, die ihn jetzt nicht nur wieder nach Italien und Frankreich, sondern unter anderem auch nach England, ins Baltikum, nach Skandinavien und nach Russland führen. In dieser Phase der Entwicklung wird auch deutlich, das kann man in seinem Buch, das 1905 schon erschienen ist, das Théâtre français, über das französische Theater entnehmen, findet eine abrupte Abwendung von Frankreich statt. Frankreich, das selbstverständlich für die Künstler und Intellektuellen der Jahrhundertwende der maßgebliche Bezugspunkt war, das findet in den Augen von Möller van den Broek keine Anerkennung mehr. Im Gegensatz zu Italien. Italien bewundert er. Und er wird später auch eine umfangreiche Arbeit über die Kultur Italiens schreiben, weil er von einer Wesensverwandtschaft der Deutschen und der Italiener überzeugt ist und davon, dass den Italienern die Fähigkeit zu Renaissancen innewohnt, von denen er hofft, dass sie auch den Deutschen innewohnen möge. In dieser Zeit hat sich Möller aber vor allen Dingen mit den großen weltanschaulichen Debatten seiner Zeit beschäftigt. Wer die auch nur oberflächlich kennt, weiß, dass es in dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts vor allem ein Schlüsselthema gab. Dieses Schlüsselthema war der Darwinismus. Genauer gesagt der Sozialdarwinismus. Das heißt, von ganz links bis ganz rechts war die allgemeine Überzeugung, man habe endlich eine wissenschaftliche Grundlage zur Interpretation des Gesellschaftslebens und auch der Geschichte. Man könne außerdem Prognosen für die Zukunft geben. Warum konnte man das? Weil Charles Darwin einen Schlüssel gefunden hatte, mit dessen Hilfe im Grunde genommen alle Erscheinungen, nicht nur die in der Natur, sondern auch der menschlichen Kultur, schlüssig und gültig zu interpretieren seien. Erstaunlich ist, dass bei Möller van den Broek zwar eine sehr intensive Auseinandersetzung mit diesem Sozialdarwinismus stattfindet, er ihn aber zuletzt ablehnt. Das ist wahrscheinlich derselbe Grund, warum er sich zuletzt zu einer Ablehnung der Philosophie Nietzsches entschließt. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Der erste Grund ist, er misstraut allen Weltanschauungen, die einen unausweichlichen Niedergang prophezeien. Er ist zutiefst davon überzeugt, dass es möglich sei, bei entsprechender Anstrengung des menschlichen Willens in fast jeder Situation eine Lösung zu finden. Vor allen Dingen aber glaubt er mit Hegel, dass eine Kultur, ein Volk, ein Staat erst dann zugrunde gehen könne, wenn sie ihre welthistorische Aufgabe erfüllt habe. Und die Deutschen hätten ihre welthistorische Aufgabe noch nicht erfüllt. Also könne der Weltgeist unmöglich ihren Untergang voraussehen. Für eine derartige Vorstellung fand er außerdem eine Bestätigung im Werk Dostojewskis. Ich hatte schon erwähnt, dass ja die Ehe mit Hedda Maase gescheitert war. Möller lernt seine zweite Frau kennen, eine Baltin, Lucy Kerrick, die sehr gut Russisch spricht. Und mit der gemeinsam, sowie mit vor allen Dingen Dmitri Mereschkowski, beginnt er für den Piper Verlag die Dostojewski-Gesamtausgabe voranzutreiben. Er hat nicht selbst übersetzend mitgewirkt, aber er hat praktisch für jeden Band eine Einleitung geschrieben und in diesen Einleitungen immer wieder dargelegt, aus welchen Gründen er es für wichtig hält, das gilt übrigens auch für einen Mann, der auch noch eine Rolle spielt, nämlich für Thomas Mann, dass die Beschäftigung mit Dostojewski gerade für die Deutschen unabdingbar sei. Und, das ist zu betonen, nicht etwa, weil wir als solche Seelenverwandte sind und demselben Imperativ unterliegen, sondern gerade weil unsere Imperative verschiedene sind. Für die Deutschen gilt der kategorische Imperativ im Sinne Kants. Für die Russen gilt der Imperativ der Sensitivität. Und er sagte, Das sind zwei verschiedene Dinge, aber sie ergänzen sich. Und damit kommen wir wieder zu der Frage der Ablehnung des darwinistischen Vorstellungsgefüges. Diese beiden Völker, Russen und Deutsche, sind junge Völker. Sie haben ihre Zukunft noch vor sich. Und es gibt nur ein weiteres Volk, neben den Italienern, dem Möller das zuzubilligen willens war, und das sind die Amerikaner. Er, der, wenn Sie so im Allgemeinen schauen, was über Möller van den Broek dasteht, wird ja regelmäßig als Verfechter einer Ostideologie vorgeschlagen. Und er ist tatsächlich ein Bewunderer Amerikas gewesen. Das hatte zwei Gründe. Erstens, er bewunderte die Kraftentfaltung der Vereinigten Staaten an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Das heißt, diesen ungebrochenen Pioniergeist und den Willen, die Welt tatsächlich zu verändern. Und er bewunderte die Zuwendung zur Modernität. Sein Widerwille gegen diese ganzen Dekadenztheorien hatte eben damit zu tun, dass er sagte, wenn wir uns damit aufhalten, immer wieder nur zu betonen, dass wir zum Untergang verdammt sind, dann sind wir zum Untergang verdammt. Und die Tatsache, dass die Amerikaner im Grunde genommen ja von keinem Zweifel angekränkelt erklärten, die Zukunft gehört uns. Und we will do it. Wir werden das machen. Das war etwas, von dem er sagte, das ist ein Symptom für die Jugendlichkeit einer Nation. Und die einzige Nation, die den Amerikanern in Europa wirklich ähnlich ist, sind die Deutschen. Mit dieser Auffassung stand er keineswegs alleine. Wilhelm II. Betonte immer wieder, die Amerikaner seien seine Lieblingstouristen. Und die kamen nicht nur nach Berlin, sondern die kamen nach Spree-Chicago. Und tatsächlich gibt es genügend Äußerungen von amerikanischen Touristen, die Deutschland bereisten, die immer wieder hervorhoben, wie ähnlich sich die Völker doch seien. Dass man den Deutschen wirklich abspüre, dass man nicht nur selbstverständlich aus germanischem Geist hervorgegangen war, nein, auch in der Art und Weise, in der man willens war, die Herausforderungen des Daseins anzupacken, pragmatisch zu sein, sich der Technik zuzuwenden, die Moderne zu akzeptieren und zu gestalten, in alledem wurde betont, Deutsche und Amerikaner, im Grunde genommen aus einem Guss. Diese Vorstellung hat Möller auch dahingehend vorangetrieben, dass er gesagt hat, wir müssen verstehen, dass der amerikanische Nationalismus, der ja damals ausdrücklich so genannt wurde, Amerikanismus war amerikanischer Nationalismus, hat Theodore Roosevelt erklärt. Dieser amerikanische Nationalismus, der sei ein demokratischer Nationalismus. Das heißt also, ein Nationalismus, der sich im Grunde genommen eben nur auf die Oberschichten stütze, könne unter den Bedingungen des 20. Jahrhunderts nicht bestehen. Es müsse tatsächlich gelingen, die gesamte Nation dazu zu bringen, in einem Akt der demokratischen Mobilisierung sich hinter die Sache ihrer Nation zu stellen. Einen anderen Weg gäbe es gar nicht. Und den müssten die Deutschen eben auch beschreiten lernen. Das alles hat er in dem Werk, das kurz vor dem Ersten Weltkrieg erscheint, über die Notwendigkeit der Nationalerziehung kurz dargelegt. Und er hat auch gar keinen Hehl daraus gemacht, dass er sich berufen fühlte, eine solche Nationalerziehung der Deutschen in dem eben skizzierten Sinne voranzutreiben. Allerdings, Möller war in dieser ersten Phase eben nie nur jemand, der sich für das Politische interessierte. Sein Interesse an den kulturellen Bereichen war keineswegs erloschen. Und so hat er eben für den Piper Verlag, für den er auch die Dostojewski-Ausgabe vorantrieb, für den Piper Verlag eben auch ein ursprünglich auf mehrere, wahrscheinlich 7 Bände angelegte Werkreihe geplant über die Werte der Völker. Von dieser sehr ambitionierten, von diesem sehr ambitionierten Projekt sind nur 2 Bände realisiert worden. Der erste eben über die Kultur Italiens. Da hatte man sich im Hause Piper ursprünglich sowas wie einen Baedeker vorgestellt. Das heißt also so einen schmalen Reiseführer, den der Reisende dann eben auch bequem in sein Gepäck unterbringt und mitnimmt und dann mal nachschlägt, was man jetzt als nächstes besichtigen könnte. Das, was Möller abgeliefert hat, ist ein Ziegelstein. Das heißt also, ich besitze eine Dünndruckausgabe, die ist immer noch so. Ja, und es gibt eine Prachtausgabe mit mehr Abbildungen, die ist so. Das heißt, das Ding passte tatsächlich in kein Reisegepäck. Selbst bei, naja, in mein Reisegepäck wird sowas eventuell dann doch passen. Aber unter normalen Umständen mit einer strengen Ehefrau würde das nicht funktionieren. Dieser Band ist, wie gesagt, vor dem Ersten Weltkrieg erschienen. Er war nicht ganz der Erfolg, den Möller sich erhofft hatte. Und es ist nur noch ein zweiter Band erschienen und der 1916 mitten im Ersten Weltkrieg unter dem Titel Der preußische Stil. Ernst Jünger hat einmal gesagt, es ist wahrscheinlich das schönste und geschlossenste Werk von Möller van den Broek und ich bin geneigt, ihm beizupflichten. Da merkt man tatsächlich, das, was er da beschreibt, das, was er da charakterisiert als preußischen Stil, das zeugt von einer nicht nur umfassenden Kenntnis der Kunst- und Kulturgeschichte Preußens, sondern eben auch von einer Fähigkeit der Einfühlung. Das heißt, das ist ein Buch, das bezeichnenderweise nach dem Zweiten Weltkrieg auch noch nachgedruckt wurde und von dem ich sagen würde, natürlich kann man das immer noch lesen und wird befördert davongehen. Die Argumentation allerdings ist eben ungewöhnlich. Das muss man schon betonen. Denn während ja die übliche Auffassung zur Zeit des Wilhelminismus war, Preußen sei sozusagen Deutschland schlechthin, hat er darauf hingewiesen, das ist nicht der Fall. Die eigentliche Grundschicht des Preußischen sei etwas, was er das Turanische nannte. Er war davon überzeugt, dass es eine Bevölkerungsschicht auf dem Gebiet des späteren Preußens gab, die dort sogar vor Slawen und Balten schon gesessen habe. Und dieses Turanische, Erdverbundene, sei einerseits der Faktor, der das Zähe im Preußischen ausgemacht habe, aber auch dieses Element des Formbaren. Denn das Deutsche ist nicht so besonders formbar. Der Deutsche als solcher ist eher stur, eigensinnig und auf seinen Kirchturm fixiert. Tut sich deshalb schwer, wenn man ihm sagt, du musst dich aber fügen, damit wir ein großer Staat werden. Und das, was sozusagen sowohl von den Ordensrittern wie auch von den Hohenzollern, als sie die Mark Brandenburg übernehmen, genutzt wurde, war etwas, was im eigentlichen Sinne nicht deutsch war. Es entsteht eine völlig andere Synthese, weshalb das Preußische sich eben auch von allem anderen so deutlich unterscheidet. Das heißt, das Preußische ist eben dem Bayerischen oder dem Österreichischen tatsächlich inkommensurabel. Da führt vom einen zum anderen kaum eine Brücke. Wie will man sich denn da verständlich machen? Manchmal merkt man das ja sogar heute noch. Und das Preußische ist schon lange untergegangen. Aber das, was Möller meinte, ist eben, dass das Entscheidende eine Stilprägung war. Das heißt kein Stammesbewusstsein, nicht Biologie, sondern die Entschlossenheit einer Führungsschicht, etwas zu formen, was eine Gestalt gewinnt, eben einen Stil hat. Und dieser preußische Stil, das war nach seiner Meinung auf den Satz zu bringen, durch Einfachheit vornehm wirken. Er spricht von einer edel-kalten Form und vom preußischen Klassizismus eines Gilly und anderer als eben einem Versuch, ein neues Doratum zum Leben zu erwecken. Und selbstverständlich ist Potsdam fritzisch. Das heißt also, das ist von seiner ganzen Anmutung etwas völlig anderes als deutsche Mittelstädte oder deutsche Residenzstädte es sonst in der Vergangenheit waren. Das übt die Faszination aus und führt eben bei Möller auch dazu, dass seine Wertung Preußens eine ist, bei der zum Schluss steht, das entscheidende Problem sei die Tatsache, dass mit dem Jahr 1871 die Entpreußung Preußens begann. Und davon habe sich Deutschland im Grunde genommen nicht erholt. Das sei ein ganz entscheidendes Problem. Denn wenn in Deutschland nicht das Preußische und der Stil und der Wille dominiert, dann dominiert die Romantik. Und die Romantik, sagt Möller, ist Gesetzlosigkeit. Er fügt hinzu, und das finde ich immer besonders schön, dass er das doch ausdrücklich ergänzt hat, Stil ist Gesetz, Romantik ist Gesetzlosigkeit. Auch sie hat ihr Recht im Leben eines Volkes, wenn sie aus einem Überschwange seiner Menschen kommt, wenn sie Wagnis ist, Herausforderung des Schicksals, Aufbruch zu unentdeckten Gestaden. Aber wenn ein Volk nicht an dieser Romantik zerschellen soll, dann muss es gleichwohl Bindungen geben, die das Leben des Volkes erhalten, die es innerlich zusammenhalten, starke Klammern der Gemeinschaft und feste Formen der Überlieferung. Das war sozusagen seine Wolte gegen alles, was im Deutschen natürlich eben als spezifisch deutsch gilt. Und das hängt immer mit der Romantik zusammen. Als er diese Sätze 1916 veröffentlicht, ist der Erste Weltkrieg schon 2 Jahre im Gange. Möller, Sie erinnern sich noch, nicht, der versucht hatte, dem Militärdienst zu entgehen, meldet sich 1914 prompt freiwillig, obwohl er zu dem Zeitpunkt ja bereits ein Alter erreicht hat, in dem das eigentlich so nicht mehr akzeptiert wurde. Und es ist auch dieses Mal so, dass er zwar kurze Zeit als Landsturmmann noch mobilisiert wird, aber man dann aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung sagt, das ist nicht möglich, er kann eben keinen üblichen Militärdienst leisten. Stattdessen versetzt man ihn, das lag nahe angesichts der Tatsache, dass er ja als Publizist und Autor schon einen gewissen Ruf hatte, ins Kriegspresseamt. Dieses Kriegspresseamt war eine sehr harmlose Variante einer Abteilung für psychologische Kriegsführung und Kriegspropaganda. Sehr harmlos, muss man wirklich sagen, wenn man es mit den anderen am Krieg beteiligten Mächten und deren Professionalität auf diesem Feld vergleicht, dann staunt man immer wieder über die Amateurhaftigkeit dessen, was die Deutschen da so gemacht haben. Und Möller ist da eher typisch. Er hat 1915 schon für das Kriegspresseamt eine kleine Schrift verfasst, Belgier und Balten heißt die. Und in der legt er eben dar, dass seiner Meinung nach auch das gehörte zum damaligen Zeitgeist, dass man eben in Belgien darauf achten solle, den flämischen, also den niederländischsprachigen Teil vom Französischen zu trennen. Das war ja auch von deutschen Truppen besetzt. Dieser Teil Flandern solle an das Deutsche Reich angegliedert werden. Das war in den Kriegszieldebatten der damaligen Zeit ein relativ breiter Konsens, das so zu handhaben. Und was die Balten angehe, ja, und damit komme ich nochmal auf meine rote Linie, nämlich die Frage der Ostideologie bei Möller van den Broek. Im Hinblick auf diese Balten schlägt er vor, das gesamte Baltikum unter deutschen Schutz zu stellen und die Balten zu einem Befreiungskampf gegen die russische Zarenherrschaft aufzurufen. Das war übrigens auch Konsens. Diejenigen, die das am stärksten verfochten haben, waren die Sozialdemokraten. Ja, einer der Begründungen, weshalb die Sozialdemokratie überhaupt bereit war, den Kriegskrediten zuzustimmen, war, dass man Krieg gegen Russland führen würde. Und diesen Krieg, das war auch völlig klar, der sollte als Befreiungskrieg geführt werden. Das heißt, nach dem Ende des Krieges wollte man das Völkergefängnis der Zaren zerschlagen und in ihre Stelle eben eine Neuordnung dieses gesamten Raums setzen. Das war die dahinterstehende Vorstellung. Also nichts von dem, was Möller da vorgetragen hat, war in irgendeiner Art und Weise aufsehenerregend. Davon kann im Ernst keine Rede sein. Wichtiger als diese kleine Schrift ist die Tatsache, dass er im Kriegspresseamt einige Männer kennenlernt, die für seinen weiteren Weg und auch für den Weg in den Rahmen, auf den ja auch Herr Dr. Fenske schon hingewiesen hat, von Bedeutung sein werden, dass er eben im Kriegspresseamt zu diesen Männern Kontakte aufbaut. Der erste ist Hans Grimm, zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht berühmt, eher ein Autor, ein Schriftsteller, den man zwar kennt, aber der bei weitem nicht das Renommee hatte, das er in späterer Zeit haben wird, vor allen Dingen wegen seines Romans Volk ohne Raum. Der zweite ist ein Privatier, ein Adliger aus Thüringen, der offenbar über so viel Geld verfügt, dass er sich um einen Brotberuf nicht scheren muss und der aber eben auf eine bestimmte Art und Weise politischen Einfluss gewinnen möchte. Das ist Heinrich von Gleichen. Heinrich von Gleichen ist faktisch der Kopf des Bundes Deutscher Gelehrter und Künstler. Dieser Bund Deutscher Gelehrter und Künstler, klingt ein bisschen umständlich, war eine Organisation, die, wenn man so will, die deutsche Sache vor allen Dingen im neutralen Ausland vertreten sollte. Das übrigens gar nicht so ungeschickt gemacht hat. Die Art und Weise, wie man von dieser Seite da argumentativ vorging, war durchaus so, dass man sagen muss, ja, das konnte also vor allen Dingen in Ländern wie Schweden beispielsweise auf Resonanz hoffen. Das war ohne Zweifel so. So, der dritte im Bunde ist Eduard Stadler. Eduard Stadler kommt erst später dazu. Er hat ein ausgesprochen dramatisches Schicksal, stammt aus dem Elsass, war ein Schüler des katholischen Historikers Martin Spahn. selbst auch promovierter Historiker, Kriegsfreiwilliger von 1914, gerät in russische Kriegsgefangenschaft und erlebt als Kriegsgefangener die bolschewistische Revolution. Was Stadler derart schockierte, dass er, als er nach Deutschland zurückkommen konnte, sofort ein ABC aufgebaut hat. Ein antibolschewistisches Komitee. Und dieses antibolschewistische Komitee hat alles im Vorfeld der Novemberrevolution von 1918 Aufklärungsarbeit und antikommunistische Propaganda betrieben. Zum Teil ausgesprochen eindrucksvolle Plakate drucken lassen, mit Berichten gearbeitet, in denen über die Massenverfolgungen, Massentötungen im bolschewistischen Herrschaftsbereich, es herrscht ja Bürgerkrieg in Russland, im bolschewistischen Herrschaftsbereich aufgeklärt wurde, darauf hingewiesen wurde, welche Zielsetzung die Bolschewiki außenpolitisch eigentlich verfolgten. Und Stadler war außerdem ein ausgesprochen begabter Redner und als Agitator also sicherlich nicht zu unterschätzen. Erstens Hans Grimm, zweitens Heinrich von Gleichen, drittens Eduard Stadler. Diese drei zusammen mit Möller bilden zusammen mit einem guten Dutzend anderer Männer kurz vor Ausbruch der Novemberrevolution eine Vereinigung für nationale und soziale Solidarität. Eine Vereinigung für nationale und soziale Solidarität. Ich hoffe, dass angesichts dessen, was ich ja schon im Vorhinein ausgeführt habe, beim einen oder anderen jetzt so eine Erinnerung kommt, nämlich, dass dieses Bedürfnis nach einer Verknüpfung des Nationalen und des Sozialen, das war sozusagen etwas, was am Tage lag. Es gab eine unglaublich breite Strömung, die davon überzeugt war, dass man angesichts der gegebenen Situation den internationalen Sozialismus nur besiegen könne, wenn man einen nationalen Sozialismus schaffe. Das war auch eine Überzeugung, die unter Sozialdemokraten diskutiert wurde und wahrscheinlich der prominenteste Verfechter dieser Idee war Walter Rathenau. Ja, ich weiß, der war doch dann irgendwie Gründungsmitglied der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei, aber das mit dem Linksliberal war eben so eine Sache. Walter Rathenau war fest davon überzeugt, die Zeit des Privatkapitalismus sei vorbei. Darüber braucht man überhaupt nicht mehr zu reden. Aber was erhalten bleiben werde, das sei eben die Einteilung der Welt in Nationen. Und jede Nation, die eine aufs Äußerste getriebene Zusammenfassung ihrer Kräfte erreichen wolle, sei wohl beraten, sich einem organisatorischen Sozialismus zu unterwerfen. Das war alles unendlich weit entfernt von irgendwelchen Menschheitsverbrüderungsträumen oder der Idee, in einer Welt, in der es kein Eigentum mehr geben würde, werde das Paradies ausbrechen. Damit hatte das nichts zu tun. Es war schlicht die Überzeugung, Sozialismus sei die modernste Form, eine Volkswirtschaft zu organisieren. Diese Vereinigung für nationale und soziale Solidarität, also diese Solidarier, versuchten vor allen Dingen im Hintergrund also zu netzwerken. Das war ihre Idee. Das ABC von Eduard Stadler war nach außen gerichtet. Agitation, Propaganda, Volksaufklärung. Aber die Solidarier nicht. Einig war man sich darin, es gibt kein Zurück. Die Monarchie ist gestürzt. Vorbei. Alles, was am alten Deutschland hing, vorbei. Und der Krieg ist verloren. Die Schlussfolgerung daraus hat Möller Ende 1918 in seiner Schrift Das Recht der jungen Völker zu ziehen versucht. Die Schrift hat er noch im Auftrag des Kriegspresseamtes verfasst für die oberste Heeresleitung. Er sollte Argumente zusammentragen, mit denen man von deutscher Seite den Alliierten gegenübertreten könnte, argumentativ gegenübertreten könnte. Er selbst hat das, was er da wollte, knapp zusammengefasst. Die wesentlichen Punkte lauten: Die Schrift will erstens retten, was am Verhandlungstische noch zu retten ist. Zweitens, sie will den Rechtsstandpunkt vorbereiten, den wir unter Berufung auf die 14 Punkte Wilsons durchzusetzen haben. Letztens, die Schrift geht davon aus, dass Wilson der einzige Staatsmann ist, zu dem wir Vertrauen haben können. Aber Wilson ist Ideologe. Amerika. Amerika, du meine Hoffnung. Das heißt, die Vorstellung war tatsächlich diejenige, dass Wilson es ehrlich gemeint hatte mit den 14 Punkten, in dem ja ausdrücklich festgehalten war, die Vereinigten Staaten von Amerika treten in diesen Krieg nur mit dem Ziel ein, ein Kriegsende ohne Sieger und Besiegte zu erreichen. Darauf wollte man Bezug nehmen. Darauf wollte man letztlich die Amerikaner festnageln. Und tatsächlich hat Möller im Grunde genommen bis in den Juni 1919, also bis zur Unterzeichnung des Versailler Vertrages, geglaubt, dass Wilson bereit sein könnte, als Schiedsrichter, als Unparteilicher aufzutreten. Angesichts des ungeheuren Renommees, das Wilson damals genoss, also in den Hauptstädten der Alliierten wurde er wie der Messias empfangen, ist das eine Vorstellung gewesen, die im Nachhinein sagen wir vollkommen abwegig. Aber unter den damals obwaltenden Umständen war das sozusagen der Strohhalm. Nicht mehr, das wusste Möller auch, aber es war wenigstens ein Strohhalm. Die Schrift wird schließlich im Piper Verlag veröffentlicht. In dem Zusammenhang hebt Möller noch einmal hervor, entscheidend sei in Zukunft der Wille zur Demokratie, der Aufbau des Sozialismus und ein Bündnis der jungen Völker. Er deutet bei dieser Gelegenheit auch an, sollten alle Vorstellungen von einer positiven Rolle der Amerikaner zum Scheitern verurteilt sein, bleibe immer noch ein Zusammengehen mit Russland. Aber das ist sehr, sehr in den Hintergrund gedrängt, denn das hängt nicht zuletzt natürlich zusammen mit dem prinzipiellen Antikommunismus, den Möller verfochten hat und in dem ihm vor allen Dingen solche Leute wie Gleichen und Stadler bestärkten. Wir alle wissen, die Blütenträume Möllers waren nichts. Im Juni 1919 wird der Versailler Vertrag unterzeichnet. Und dieser Versailler Vertrag, mit dem erfüllen sich im Grunde genommen die schlimmsten Befürchtungen, die man auch im Umkreis der Solidarier gehabt hat. Die Vorstellung, die jetzt im Grunde genommen noch für tragfähig gehalten wird, ist, dass man das erreichen muss, was auch nicht nur Möller, sondern auch andere vorgeschlagen habe, man müsse unbedingt diese neue Demokratie nationalisieren. Und Stadler sagt sogar, und wir müssen die Revolution gewinnen. Das heißt also, die Revolution ist nicht rückgängig zu machen, sondern wir müssen sie bis auf einen Punkt vorantreiben, an dem sie tatsächlich die Basis für eine konstruktive Lösung für unseren zukünftigen Staatsaufbau sein kann. Um auf diesem Weg weiterzukommen, übernehmen im April 1919 die Solidarier eine kleine Wochenzeitung mit dem Titel Gewissen, später Das Gewissen. Diese Zeitung soll angeblich in der ersten Hälfte der 20er Jahre mit bis zu 100.000 Exemplaren pro Woche gedruckt worden sein. Ich weiß nicht, ob diese Zahlen tatsächlich stimmen. Wenn das tatsächlich gelungen wäre, muss man sagen, war die Resonanz doch ganz erheblich. In jedem Falle war klar, was die Ausgangsformel war. Den ersten Leitartikel, den Stadler geschrieben hat, hat er unter die Überschrift gestellt, weder Lenin noch Wilson. Also wir unterwerfen uns weder dem Osten noch dem Westen. Wir werden versuchen, unseren eigenen Weg zu gehen. Und kurz darauf notiert ein gewisser Thomas Mann in seinem Tagebuch, es gebe unter den ganzen Veröffentlichungen der Zeit im Grunde kaum irgendetwas Brauchbares, mit einer Ausnahme, das sei diese Zeitung Das Gewissen. Denn die biete als einzige die Hoffnung dafür, dass man etwas Neues in Politizis erfinden könne, und zwar etwas Deutsches. Thomas Mann, 1919. Thomas Mann hat diese Einschätzung mehrfach wiederholt. Er ist auch extra nach Berlin gekommen, um den Kreis um das Gewissen kennenzulernen und sich einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Und der Eindruck war hervorragend. Also echte deutsche Männer, die offensichtlich die Zeichen der Zeit verstanden hatten und in der Lage waren, darüber nachzudenken, wie man aus diesem Desaster, in das Deutschland geraten war, wieder herausfinden könne. Nun will ich mich nicht weiter verbreiten über die politische Einschätzungsfähigkeit Thomas Manns. Aber mir scheint es doch eben wichtig, dass man nicht immer den Eindruck erweckt, als ob das so ein Haufen von randständigen Figuren war, die überhaupt keinen Bezug zum Kulturleben ihrer Zeit hatten. Das stimmt selbstverständlich überhaupt nicht. Ja? Sondern das war tatsächlich eben ein Kreis, der eine erhebliche Strahlkraft besaß. Man hat sich auf Seiten von Gleichen, Möller und Stadler, unmittelbar nach dem Abschluss des Versailler Vertrages dazu entschlossen, die Solidarier aufzulösen und stattdessen einen Club zu gründen, nämlich den Juni-Club. Der hatte vorher schon I-Club geheißen. Und zwar deshalb, weil Heinrich von Gleichen in der Potsdamer Privatstraße 121 I seine Wohnung hatte, wo man sich regelmäßig traf. Aber nach dem Abschluss des Versailler Vertrages gründete man eben wegen des Monats, in dem dieser Vertrag abgeschlossen worden war, einen Juni-Club. Die linke Intelligenz hatte vorher schon einen November-Club gegründet, wegen der November-Revolution. Jetzt gründete man einen Juni-Club, um gegen Versailles und selbstverständlich damit auch gegen die Weimarer Republik vorzugehen, wenigstens auf intellektuellem Felde. Bitte? Nein, der Juni-Club, ja. Ja, ja. Aber nicht das Privathaus. Ja, ja. Ja, so. Der Juni-Club verstand sich im Grunde genommen als Think Tank, würde man neudeutsch sagen. Das heißt also, das war eine Denkgemeinschaft. Man gab einen eigenen Sammelband heraus, die Neue Front, in dem also alle Vertreter ihren Beitrag geleistet haben zu allen denkbaren Aspekten des gesellschaftlichen und politischen Lebens. Man muss allerdings bei Sichtung auch ganz klar sagen, eine konsistente Weltanschauung stand nicht dahinter. Man hatte gemeinsame Überzeugungen, man hatte auch gemeinsame Feinde. Aber dass man im Ernst behaupten könnte, da habe irgendjemand von A bis Z ausbuchstabiert, worum es in Zukunft gehen solle, das ist meiner Meinung nach wirklich falsch. Nichtsdestotrotz, der Juni-Club wird zum Zentrum der sogenannten Ringbewegung. Diese Ringbewegung hat sich in relativ kurzer Zeit in allen größeren deutschen Städten ausgebreitet, hat dort überall ebenfalls Clubs gebildet, in denen sich vor allen Dingen Männer seltener Frauen getroffen haben, in regelmäßigen Abständen, um die politischen Fragen zu diskutieren oder Vorträge zu hören. Und die Verbindung, die von Seiten des Juni-Clubs aufrechterhalten wurde, die hat schon eine nicht unerhebliche Rolle gespielt. Es ist allerdings so, dass in dieser Übergangszeit zwischen Novemberrevolution, Abschluss des Versailler Vertrags und dann dem entscheidenden Bürgerkriegsjahr 1923 die politischen Debatten im Grunde auch kaum erlaubt haben, sich jetzt mit prinzipiellen ideologischen Fragen auseinanderzusetzen, denn die Forderungen des Tages waren andere. Eine wesentliche war eben die Frage, wie würde man außenpolitisch aus den Zwangslagen des Versailler Vertrages herauskommen können? Und in dem Kontext wurde eine Option diskutiert, gerade auf Seiten der politischen Rechten, die man als nationalbolschewistisch bezeichnet hat. Allerdings, dieser Begriff suggeriert auch mehr Eindeutigkeit, als er tatsächlich hergibt. Nationalbolschewismus konnte bedeuten, Teile des alten Offizierskorps, aber durchaus auch Vertreter der Reichswehr, überlegten, wie man durch eine militärische Zusammenarbeit mit Russland, angefangen bei, wir bilden deren Leute aus, die bilden unsere Leute aus, wir dürfen bei ihnen Waffen erproben, die wir selbst aufgrund des Versailler Vertrages nicht haben können. Und wir halten uns die Option offen, diese militärische Zusammenarbeit eventuell zu verstärken. Minimalform von Nationalbolschewismus. Bis hin zu der Idee, man müsse im Grunde genommen eine kommunistische Konzeption entwerfen in den Farben Schwarz-Weiß-Rot. Das heißt tatsächlich, Leninismus mit allem, was dazugehört, aber eben nationalistisch orientiert. Und das bedeutete dann natürlich auch, im Grunde genommen Revolution und gleichzeitig Beginn eines Revanchekrieges gegen die Westmächte. In diesem breiten Spektrum bewegte sich das, was man unter Nationalbolschewismus verstand. Und man muss ganz klar sagen, da passt Möller dann nicht hinein. Er hat schon 1921 in einem Aufsatz hervorgehoben, dass es selbstverständlich notwendig sei für Deutschland, völlige Selbstständigkeit seiner Position zurückzugewinnen. Das heiße aber auch völlige Selbstständigkeit gegenüber Russland, wenn man mit Russland in irgendeine positive Relation kommen solle. Der Rapallo-Vertrag wird selbstverständlich begrüßt, aber macht sich auch keine Illusionen. Möller sagt an einer Stelle mal, wir haben nicht vergessen, dass in dem Augenblick, als wir tatsächlich da niederlagen, die Kommunisten in Deutschland der Meinung waren, sie müssten jetzt eine Revolution durchführen, die uns im Grunde genommen das Rückgrat hätte brechen können. Das werden wir nicht vergessen. Er hat diese Position im Prinzip auch durchgefochten im Rahmen der sogenannten Debatte über den Schlageter-Kurs. Dieser Schlageter-Kurs war das Ergebnis einer Rede, die Karl Radek als führender kommunistischer Funktionär vor dem erweiterten Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale gehalten hat. Und zwar am 20. Juni 1923. Man muss vielleicht noch hinzufügen, die Kommunisten waren in eine gewisse Schockstarre verfallen. Angesichts der Tatsache, dass in Italien ein gewisser Benito Mussolini, ein Ex-Genosse von ihnen, an die Macht gekommen war, an der Spitze einer merkwürdigen Bewegung, von der man bis dahin überhaupt noch nie was gehört hatte und die es eigentlich nach marxistischer Sicht der Dinge überhaupt nicht geben durfte, nannte man Faschismus. Und diese Sitzung, in der Karl Radek gesprochen hat, geht es vor allen Dingen um den Faschismus. Und er sagt ganz offen, selbstverständlich, Schlageter, also der deutsche Offizier und Freikorpsführer der Sabotagetrupps im von den Franzosen und Belgiern besetzten Gebiet, Ruhrgebiet und Rheinland angeführt hatte, von den Franzosen vor Militärgericht gestellt und dann exekutiert worden ist, nach allgemeiner Überzeugung bis weit in die Linke hinein, ein deutscher Held, ein deutscher Freiheitsheld. Dieser Schlageter sei selbstverständlich ein Faschist gewesen. Aber gleichzeitig, sagt er auch, war er eben ein tapferer Soldat der Konterrevolution. Und das Ziel müsse es sein, Hunderte und Tausende von Schlagetas auf die Seite der kommunistischen Bewegung zu ziehen und solchermaßen eben eine grau-rote Armee zu schaffen, die den Westmächten den Garaus machen würde. Das hat auf Teile der politischen Rechten elektrisierend gewirkt. Es gab natürlich einige, die gesagt haben, genau, das ist ja eine ganz großartige Konzeption. Auf die Art und Weise, nicht, wir gewinnen ein Millionenheer, die Rote Armee wird Seite an Seite mit den kampfgestählten ehemaligen kaiserlichen Truppen marschieren und dann werden wir es den Franzosen und den Briten und allen anderen mal zeigen. Aber man muss eben auch sehen, dass diese Vorstellung, auch wenn sie eben zum Beispiel bei einem Mann wie Ernst von zu Reventlow, der tatsächlich ein erhebliches Renommee, vor allen Dingen in der völkischen Bewegung hatte, auf eine vorsichtige Sympathie traf. Aber so ganz ohne Wenn und Aber war eigentlich niemand bereit, auf den Vorschlag von Radek einzusteigen. Und Möller schon gar nicht. Denn Möller ahnte natürlich, also dass Radek nicht nur einer der findenreichsten kommunistischen Funktionäre war. Er hatte ja während der Novemberrevolution in Deutschland gezeigt, worum es gehen würde, sondern er hat eben auch deutlich gemacht, dass man, wenn man betont, dass aus raumpolitischen Gründen, wie er das nannte, dass aus raumpolitischen Gründen es notwendig sein kann, mit Russland ein positives, ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen, man doch gleichzeitig begreifen müsse, dass der Osten als solcher nicht etwa der einzige Faktor für eine deutsche Außenpolitik sein kann. Das sei ausgeschlossen. Angesichts der geopolitischen Lage in der Mitte Europas könne man eine derartige Einseitigkeit nicht akzeptieren, von den Gefährdungen jetzt gar nicht zu reden, die dadurch aufkamen, dass dort ein Regime an der Macht war, das bei anderer Gelegenheit seine völlige Skrupellosigkeit unter Beweis gestellt hatte. Möller war also vor allen Dingen davon überzeugt, dass die Absichten von Radek nicht sauber waren. Und diese Überzeugung hat er auch später nie wieder korrigiert. Es ist meiner Meinung nach überhaupt nicht erkennbar, dass er etwa an irgendeiner Stelle seine Argumentation je zu einer eindeutig oder wenigstens überwiegend positiven Haltung gegenüber dem Plan einer direkten deutsch-sowjetischen Kooperation gekommen wäre. Ihm ging es immer darum, klarzustellen, wir müssen als Deutsche unsere Handlungsfähigkeit wieder gewinnen. Wenn ein Zusammengehen mit Russland über eine gewisse Strecke uns dabei hilft, nur zu, aber wir müssen im Blick behalten, mit wem wir es da zu tun haben. Das ist kein Staat wie alle anderen auch. Diese Art der Argumentation könnte man spiegeln in den Stellungnahmen, die Möller in dieser Zeit auch im Hinblick auf innenpolitische Fragen an den Tag gelegt hat. Nehmen wir den Kapp-Putsch. Es ist wirklich erstaunlich zu sehen, wie im Gewissen, also mit einer Radikalität dieser Kapp-Putsch abgelehnt wurde, weil man einfach gesagt hat, das ist alles derart dilettantisch, dass man sich die Haare raufen möchte. Ja, also wenn man schon putscht, dann muss man sich das aber vorher alles ein bisschen besser überlegen und nicht schließlich daran scheitern, dass irgendjemand sagt, nein, also die Schlüssel für die Stadtkasse rücke ich nicht raus und nun sehen Sie mal zu, wo Sie die Siegel herkriegen. Das, so geht das eben nicht. Ja? Das ist also der eine Faktor, den man da sehen muss. Das zweite ist, die immer wieder aufflammende Diskussion, ob unter den gegebenen Umständen es nicht besser wäre, Deutschland unter eine kommissarische Diktatur zu stellen. Also nicht einfach auf Dauer, aber eben doch für eine Übergangszeit angesichts der außergewöhnlichen Notlage, in der sich das Reich befand, ob es da nicht besser wäre, beispielsweise die vollziehende Gewalt an die Reichswehr zu übertragen oder einzelne Persönlichkeiten. Hugo Stinnes ist damals auch ein oft diskutierter Name gewesen. Solche Leute wie Hugo Stinnes an die Spitze zu stellen und zu sagen, die genießen eigentlich oder müssten eigentlich das Vertrauen aller politischen Gruppierungen genießen. In dieser Situation ging es selbstverständlich auch um einen Mann aus München. München war ja zum damaligen Zeitpunkt die Ordnungszelle des Reiches. Unter einem gewissen Gustav von K. Herrschten da Zustände, wie sie im Rest des Reiches kaum herrschten. Und diese Ordnungszelle des Reiches hat auch einen Entfaltungsspielraum für einen gewissen Adolf Hitler gelassen. Hitler soll bereits im Frühjahr 1921 an einer Veranstaltung des Juni-Clubs teilgenommen haben. Und es ist immer wieder die Frage diskutiert worden, wenn Möller anwesend war, und das war er sehr wahrscheinlich, welchen Eindruck hat Möller denn überhaupt von Hitler gehabt? Wir haben darüber leider kein Zeugnis aus erster Hand. Er selbst hat sich nicht dazu geäußert. Aber es gibt eine Äußerung eines seiner Freunde, der allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben hat, Möller habe, nachdem er Hitler da persönlich begegnet sei, sich entsetzt abgewandt mit der Bemerkung, der Kerl begreift's nie, erklärt, es habe keinen Zweck, also mit dem könne man nicht zusammenarbeiten. Ob das so gewesen ist, kann ich nicht sagen. Nach dem Novemberputsch 1923 hat Möller jedenfalls geschrieben, es ist manches gegen Hitler zu sagen, aber eines wird immer für Hitler zu sagen sein. Er war ein Fanatiker für Deutschland, etwas, was sehr selten in Deutschland ist. Hitler ist an seiner proletarischen Primitivität gescheitert. Er verstand nichts, seinen Nationalsozialismus geistig zu unterbauen. Er war verkörperte Leidenschaft, aber ganz ohne Abstand und Augenmaß. Man muss sich klar darüber sein, das ist ein Urteil über den Hitler von 1923. Also alles, was dann später kommt und ihn ja weit über eine lokale oder regionale Größe hinauswachsen lässt, davon war überhaupt noch keine Rede. Heinrich von Gleichen hat später, Jahre nach dem Tod von Möller, notiert, er habe Hitler persönlich unserem verstorbenen Freunde Möller van den Broek erklärt, dass er in der Ringbewegung das gefunden hätte, was er zur Ergänzung seiner Massenbewegung bisher vergeblich gesucht habe, aufrechte nationale Konservative von geistigem Format, die mit dem Volk zusammengehen wollten, aber einen Parteiismus ablehnen, der anstatt des Klassenkampfes von unten eine Zerreißung der Nation in der Horizontale erreicht. Ich bin da ehrlich gesagt skeptisch. Und zwar bin ich deshalb skeptisch, weil in der Privatbibliothek Hitlers sich tatsächlich nur ein einziges Buch von Möller van den Broek befindet. Das ist das Dritte Reich. Und wir wissen aufgrund der Widmung auch, dass das von einer von Hitler wenig geschätzten Gönnerin an Hitler geschenkt wurde, mit dem Hinweis darauf, dass es ein wichtiges Buch für die nationale Bewegung sei. Aber es gibt kein einziges Beispiel dafür, dass Hitler sich etwa auf Möller van den Broek berufen hat. Er hat übrigens auch den Begriff das Dritte Reich gemieden. Wahrscheinlich, weil er sich sagte, wenn jemand vom Dritten Reich redet, könnte eventuell irgendwann auch jemand anfangen, von einem Vierten zu reden. Das wollen wir mal lieber vermeiden. Stattdessen ist das Dritte Reich zu einer Schlüsselformel für die nationalsozialistische Linke geworden. Das heißt also für den Kreis um Otto und Gregor Strasser und einen gewissen Josef Goebbels. Der hat tatsächlich eben eine Broschüre verfasst, Wege ins Dritte Reich, und ist immer wieder auch auf Möller zu sprechen gekommen, allerdings natürlich eben dann in einer spezifischen Engführung. Und er hat in seinem Tagebuch ausdrücklich notiert, es sei eben eine Tragödie, dass Möller nicht zu uns gehört habe. Das heißt, das war ja auch Goebbels völlig klar, nur konnte sich eben Möller gegen die Einvernahme nach seinem Tod ja nicht mehr wehren. Das Dritte Reich. Ich werde Sie jetzt nicht damit behelligen, welche unglaublich lange geistesgeschichtliche, philosophiegeschichtliche, religionshistorische Tradition dieser Begriff hat. Wir stellen einfach fest, seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert nimmt dieser Begriff in intellektuellen Kreisen in Deutschland Fahrt auf. Während des Ersten Weltkrieges schreibt auch Thomas Mann, das, was man erstreben müsse, sei ein drittes Reich, in dem tatsächlich Geist und Macht zur Versöhnung kommen würden. Das Dritte ist also vor allen Dingen ein Synonym für die Synthese. Das heißt also für die Verschmelzung dessen, was sonst als unvereinbar betrachtet werden kann. Im Falle von Möller ging es darum, dass er der Meinung war, man müsse eben den konservativen und den revolutionären Pol verschmelzen. Zu etwas Neuem. Zu etwas, was eben dann tatsächlich diese Bezeichnung als ein Drittes verstehen kann. Er hat ab 1921 im Gewissen eine lange Artikelreihe zu veröffentlichen begonnen, indem er sich mit diesen Aspekten zu beschäftigen begann und vor allen Dingen auch mit der Frage, was man denn überhaupt unter dem Terminus konservativ noch verstehen könne. In dem allerersten Beitrag heißt es, wir leben, um zu hinterlassen. Wer nicht glaubt, dass wir in dem Nu, dem Augenblick, in der kurzen Spanne erfüllen, den dieses Dasein nur wehrt, ist ein konservativer Mensch. Allerdings endet das Ganze auch mit der Bemerkung, dass es in Deutschland eine konservative Überlieferung gab, die verfehlt wurde. Deshalb, so Möller, stehe der konservative Augenblick noch bevor. Der Konservative steht für ihn in einem unüberbrückbaren Gegensatz gegen den Liberalen. In dem Beitrag für den Sammelband Neue Front, von dem ich schon sprach, hat er die berühmte Formel zum ersten Mal verwendet, an Liberalismus gehen die Völker zugrunde. Nicht am, sondern an Liberalismus gehen die Völker zugrunde. Er war der Überzeugung, dass Liberalismus ein zersetzendes Moment in der Geschichte der europäischen Völker sei und im Grunde genommen eben zur inneren Aushöhlung und Zerstörung all der Bestände führe, die bis dahin dafür gesorgt haben, dass die europäischen Nationen das geworden waren, was sie geworden waren. Liberalismus hatte das alles zerstört, zersetzt in einem dauerhaften Prozess und hatte zu einer völligen Geistesverwirrung geführt. Warum? Der Liberale ist per se Opportunist. Und sein Opportunismus, seine Bereitschaft, sich grundsätzlich jedem Verhältnis anzupassen, das trage wesentlich dazu bei, dass er letztlich auch bereit sei, die besten Dinge zu verraten, selbst das eigene Vaterland. Denn in seinem Inneren, heißt es bei ihm, ist der Liberale ein Westler. Das heißt, er mag gar nicht gekauft sein, aber er kann im Grunde gar nicht anders. Er denkt in einer Art und Weise, die mit den deutschen Traditionen nichts zu tun hat, sondern die dem entspricht, was unter den Kriegsgegnern Deutschlands gedacht wurde. Auch hier, Klammer auf, wenn Sie die Betrachtung eines Unpolitischen von Thomas Mann lesen, werden Sie feststellen, oh, ja, das war auch wiederum gar nicht so selten, dass so argumentiert worden ist wie an dieser Stelle. Der Reaktionär, dem kann man zwar nicht dieselben Vorwürfe machen wie dem Liberalen, aber auch dem Reaktionär muss man sagen, dass er für die Zukunft unbrauchbar bleibt. Das heißt, er versteht nicht. Er versteht vor allen Dingen nicht, dass wenn etwas konserviert werden kann, dann die Lebenskraft, aber nicht die tote Form. Das heißt, man muss verhindern, dass Reaktionäre in irgendeiner Art und Weise Einfluss gewinnen auf das Geschehen, weil sie eben an den toten Formen hängen und ihre Energie auf etwas verschwenden, was tatsächlich im Grunde genommen völlig unbrauchbar ist. Dagegen kann man mit dem Sozialisten ein Bündnis schließen. Der Sozialist hat echte Überzeugungen. Der Sozialist steht der Moderne positiv gegenüber. Der Sozialist ist vom Ordnungsprinzip überzeugt. Das heißt, er weiß, wenn wir tatsächlich den Sozialismus realisieren wollen, dann geht das bloß mit Hierarchie. Dann geht das bloß mit einer strengen Ordnung. Dann geht das im Grunde genommen eben bloß so, wie August Bebel die deutsche Sozialdemokratie organisiert hat. Das heißt, im Zweifel marschiert man in Reih und Glied. Und damit, meint Möller, kann man durchaus etwas anfangen. Auch das eine Argumentation, mit der er nicht alleine stand. Preußentum und Sozialismus von Oswald Spengler, viel erfolgreicher zum Leid Möllers als seine eigenen Schriften, hat im Grunde ganz ähnlich argumentiert. Die, sagen wir einmal, dauerhaft gespannten Beziehungen zwischen Möller und Spengler haben meiner Meinung nach nicht zuletzt darin ihre Ursache, dass sie eben an vielen Stellen sich so ähnlich waren. Aber Spengler das dann doch mit mehr Werf und zugegebenermaßen auch mit mehr intellektueller Brillanz vorzutragen wusste, als es für Möller möglich war. Möller hat in diesem Zusammenhang klargestellt, dass der Konservative eben unter den gegebenen Umständen aufgerufen sei, das deutsche Schicksal zu wenden. Er sei der Einzige, der so fest verwurzelt in der Geschichte stehe und gleichzeitig so deutlich sehe, dass Veränderung, sogar Revolution, unabdingbar sei, dass angesichts dessen dem Konservativen die entscheidende Aufgabe zufalle. Auch diese Vorstellung von Konservatismus ist nichts, was sich zuerst bei Möller findet. Ein Autor, von dem ich sagen würde, er ist wirklich zu Unrecht vergessen, ist Paul de Lagarde. Ja, ja, ich weiß, Paul de Lagarde hat auch ein paar ganz furchtbare Dinge geschrieben. Aber nebenbei war er auch ein außerordentlich bedeutender Philologe. Das ist das eine. Und zum Zweiten hat er in seiner Zeitkritik zum Teil Formulierungen verwendet und Gedankengänge verfolgt, bei denen man zugeben muss, das war bestechend. Thomas Mann hat in dem von mir schon erwähnten Buch Betrachtung eines Unpolitischen immer wieder auf Lagarde Bezug genommen. Und man geht allgemein davon aus, dass Lagarde tatsächlich vor dem Ersten Weltkrieg für die Gebildeten, vor allem für die jüngeren Gebildeten in Deutschland, der maßgebliche Autor war. Und zwar eben nicht wegen seines Antisemitismus oder seiner ganzen sonstigen Tiraden, nein, nein, sondern wegen seiner Schriften zur Kultur und wegen seiner Zeitanalysen, die zu dem Zeitpunkt auch schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hatten, aber deren prognostische Fähigkeit und analytische Bedeutung man überhaupt nicht bestreiten konnte. Und bei Lagarde findet sich eben schon diese Formulierung, dass der Konservative aufhören müsse, die Vorstellung zu kultivieren, es gehe darum, irgendeine Form zu bewahren, die kein Leben mehr in sich trage. Für den Konservativen müsse es immer darum gehen, den Lebensstrom zu erhalten. Der müsse davor bewahrt werden, zu versanden, und er müsse davor bewahrt werden, von irgendjemandem aufgestaut zu werden. Das sei die eigentliche Aufgabe des Konservativen. Diese Auffassung von Konservatismus war eben auch die Auffassung, die von Seiten Möllers vertreten wurde. Er schreibt an einer Stelle: Was heute revolutionär ist, wird morgen konservativ sein. Ewig löst Erhaltung den Umsturz ab und holt nach, was dieser unterließ, stellt richtig, was dieser verfehlte. Wir wollen nicht die Revolution weitertreiben, sondern die Ideen der Revolution, die in ihr lagen und die sie selbst nicht verstand. Wir wollen diese revolutionären Ideen mit den Konservativen verbinden, die sich immer wieder herstellen, und wollen sie konservativ-revolutionär dahin treiben, wo wir Zustände erreichen, bei denen wir wieder leben können. Zustände erreichen, also in der Zukunft, Zustände erreichen, bei denen wir wieder leben können. Diese Formel, die er hier benutzt hat, hat meiner Meinung nach ganz wesentlich dazu beigetragen, dass die Argumentation Möllers in einer jüngeren Generation von Rechtsintellektuellen breiteres Gehör fand. Die gehörten nicht unbedingt zum Kreis um das Gewissen, aber sie waren auch davon überzeugt, dass eben die älteren Konzepte von Konservatismus oder der neue Deutschnationalismus nicht das waren, worum es eigentlich gehen würde. Möllers Idee hat schließlich ihre kondensierte Gestalt in einem Buch gefunden, in dem vor allen Dingen die von mir zitierten Artikel zusammengefasst wurden. Dieses Buch sollte ursprünglich Die dritte Partei heißen. Und zwar Die dritte Partei, weder konservativ noch revolutionär, sondern konservativ-revolutionär. Die Partei der Synthese, die wahrhaft deutsche Partei. Das war seine zugrunde liegende Vorstellung. Ob er damit tatsächlich meinte, dass man eine solche Partei organisieren sollte, wird im Grunde genommen nicht deutlich. Er hat sich unter dem Einfluss seines jungen Freundes Max Hildebert Böhm aber dazu entschlossen, das Buch Das Dritte Reich zu nennen. Es ist meiner Meinung nach nicht ganz zu klären, inwieweit Möller sich klar darüber war, was da alles mit hineingenommen wurde, wenn man jetzt plötzlich vom Dritten Reich zu sprechen begann. Und er hat die seltsame Beziehungslosigkeit zwischen diesem Titel und dem Inhalt des Buches auch nicht aufgelöst. Sie werden nur an ganz wenigen Stellen ausdrückliche, explizite Bezugnahmen auf diesen Terminus, das Dritte Reich, finden. Und Sie werden in dem Buch stattdessen eine seltsame Prognose finden. Das deutsche Volk ist nur zu geneigt, sich Selbsttäuschungen hinzugeben. Der Gedanke des Dritten Reiches könnte die größte aller Selbsttäuschungen werden, die es sich je gemacht hat. Es könnte an ihm zugrunde gehen. 1923, solchermaßen formuliert. Zu diesem Zeitpunkt war bereits unverkennbar, dass auch der Juni-Club auf die Dauer nicht würde fortbestehen können. Es gab sehr starke Spannungen innerhalb des Clubs. Das hatte vor allen Dingen damit zu tun, dass von Gleichen und Stadler im Hinblick auf die zukünftig einzuschlagende Strategie nicht einig werden konnten. Stadler wollte im Grunde genommen weitermachen. Stadler war davon überzeugt, man müsse eben eine nationale Revolution ausrufen. Die nationale Revolution müsse ein tatsächlicher Umsturz sein. Es müssten auch die Besitzverhältnisse in Frage gestellt werden, um einen neuen Sozialismus zu schaffen, einen deutschen Sozialismus. Aber vor allen Dingen sei es eben unumgänglich, eine revolutionäre Politik im unmissverständlichen Sinne des Wortes voranzutreiben. Demgegenüber war Heinrich von Gleichen je länger, je mehr der Überzeugung, dass das nicht funktionieren werde. Die Republik kam allmählich zur Ruhe, sie stabilisierte sich. Und diese Stabilisierung war eben nicht einfach zu übergehen, sondern man musste sich diesen neuen Verhältnissen in irgendeiner Art und Weise, wenn nicht anpassen, dann musste man sie aber zur Kenntnis nehmen und sich überlegen, was das bedeutete. Er hat deshalb begonnen, ein Netzwerk aufzubauen, hat also Verbindungen in die Politik bis hin zu dem nachmaligen Reichskanzler Hans Luther geführt, hat die Betreffenden auch in die Kommunikation einbezogen und hat immer wieder betont, dass es eben nicht darum gehen könne, jetzt eine nationale Demokratie zu kreieren, sondern man müsse eben eine neue Führungsschicht schaffen, Klammer auf, in der der Adel eine nicht unerhebliche Rolle spielen würde, Klammer zu. Und diese Konfrontation war angesichts der Tatsache, dass der Juniclub in hohem Maße von den finanziellen Zuwendungen von Gleichens lebte, im Grunde genommen, was das Ende anbetraf, vorbestimmt. Stadler verlor als erstes die Herausgeberschaft des Gewissens. Dann löste Heinrich von Gleichen den Juniclub auf und gründete stattdessen den Herrenclub. Nomen est omen. Und dieser Herrenclub, ja, da war für solche Leute wie Eduard Stadler kein Platz mehr. Ob für Möller van den Broek noch Platz gewesen wäre, ist schwer zu sagen. Es ist tatsächlich so, dass nach der Auflösung des Juniclubs 1924, im Herbst 1924, Möller einen Nervenzusammenbruch erlitten hat. Es gibt Indizien, mehr als Indizien gibt es nicht, dafür, dass seine seelische Labilität schon immer ein Faktor war. Er war eben in vieler Hinsicht auch einfach ein sehr sensibler, sensitiver Mensch und hat sich viele Dinge auch sehr zu Herzen genommen und sah selbstverständlich auch, dass viele der Ideen, die man gehabt hatte in den vergangenen Jahren, zu keinem Erfolg geführt haben. Aber ich will da jetzt mit der Spekulation und dem Psychologisieren nicht zu weit gehen. Fest steht jedenfalls, dass er, das sieht man auch an der immer weiter zurückgehenden Zahl seiner Publikationen, sich eben Stück für Stück zurückgenommen hat und auch nicht bereit war, in diesen Konflikt in irgendeiner Art und Weise einzutreten. Fest steht immerhin, dass er noch den Plan hatte, diese Buchreihe »Die Werte der Völker«, wo ja der Italienband und der preußische Stil schon erschienen waren, noch einmal fortzusetzen, aber dazu ist es nicht gekommen. Er wurde im Frühjahr 1925 aus dem Krankenhaus entlassen, offenbar mit einer positiven Prognose, hat aber in einem unbeachteten Moment am 30. April 1925 sich das Leben genommen, indem er sich erhängt hat. Dieser Suizid ist in der großen Öffentlichkeit in Deutschland kaum zur Kenntnis genommen worden. Also es gab hier oder da kleine Nachrufe, in denen einfach nur die Tatsache, dass er verstorben sei, zur Kenntnis gegeben wurde, aber darüber hinaus nichts. Dasselbe kann man nicht sagen, eben für den Kreis der jüngeren Jungkonservativen, die von Möller eben doch sehr beeindruckt waren. Der von mir schon erwähnte Max Hildebert Böhm nennt ihn ja den ungekrönten König der konservativen Bewegung. Und das war eine Vorstellung, die in diesen Kreisen schon eine nicht unerhebliche Rolle gespielt hat und die dazu beiträgt, dass das Werk Möllers in der Folgezeit keineswegs vergessen wird. Edgar Julius Jung, der meiner Meinung nach in vieler Hinsicht so etwas wie der geistige Erbe Möllers war, ich denke, das hat er auch selbst so gesehen, war zu dem Zeitpunkt noch unbekannt, hat aber in einem, ich vermute, unveröffentlichten Nachruf geschrieben, Möllers Werk werde noch lange nachwirken, wird erziehend wegweisend bleiben für eine ganze Generation. Mit dieser Formulierung war Jung allerdings konfrontiert mit der Entschlossenheit eines Heinrich von Gleichen, einerseits seine Hand auf dem Werk Möllers, soweit ihm das möglich war, zu halten und gleichzeitig alles zu tun, um zu verhindern, dass solche Vorstellungen von dritter Partei und konservativ-revolutionären Vorstellungen und Konzepten in irgendeiner Art und Weise über den Herrenklub Verbreitung fand. Das hat diese eigenartige Situation erzeugt, in dem diejenigen, die mit der Formel das Dritte Reich und manchmal sogar mit ausdrücklichem Bezug auf Möller van den Broek hantierten, im Wesentlichen die linken Nationalsozialisten waren. Und ein paar nationalrevolutionäre Kreise, die am Rande der NS-Bewegung standen oder mehr oder weniger opponierten. Jenseits dieses Punktes gab es das eigentlich nicht. Als 1933 die nationale Revolution stattfindet, die ja erstmal eine nationale Revolution sein sollte, gibt es durchaus den einen oder anderen, der sagt, das ist jetzt die Stunde eines Mannes wie Möller van den Broek. Also wird eine weitere Auflage gedruckt, die Hanseatische Verlagsanstalt, damals der wichtigste Verlag der intellektuellen Rechte, erwirbt eben die Publikationsmöglichkeiten und man bringt das Buch heraus. Klasing bringt ein eigenes Leserheft mit Ausschnitten aus den Werken Möllers. Es werden seine Aufsätze, wenn auch oft verändert, jetzt in Sammelbänden publiziert. Aber das hält nicht vor. In der maßgebenden Arbeit aus der NS-Zeit über Möller heißt es ausdrücklich, Möller war der letzte Konservative. Aber er hatte mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun. Darin ist meiner Meinung nach viel Wahres. So wie man überhaupt sagen muss, dass er in vieler Hinsicht quer zu der Zeit stand, in der er lebte. Und gleichzeitig, wie ebenfalls einer seiner engsten Freunde Paul Fechter mal gesagt hat, kaum jemand so wach wahrgenommen hat, welche Ideen am Tage waren, welche Vorstellungen Einfluss gewinnen würden. Das alles war Möller fraglos gegeben. Aber die Tatsache, dass wenn wir eine solche Veranstaltung nicht heute, sondern sagen wir einmal vor 25 Jahren durchgeführt hätten, ich annehme, dass viel weniger Menschen hier gesessen hätten. Und unter den Jüngeren, die ja heute in so erfreulich großer Zahl unter uns sitzen, erst recht kaum jemand gewusst hätte, um wen geht es denn da, um Himmels Willen. Möller van den Broek, wer soll das sein? Und so muss man halt feststellen, dass entgegen allen Prognosen, die so der Geisteswissenschaftler und Historiker stellt, manche Autoren offenbar einen Nimbus haben und eine Art von Aura gewinnen, die man sich über ihr Denken schlecht erklären kann. Aber die letzte Übersetzung des Dritten Reiches, die jetzt gerade publiziert wurde, fand ins Polnische statt. Also Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch gibt es schon relativ lange. Mit Polnisch hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass es so weit kommen würde. Mittlerweile werden sogar seine Aufsätze wieder nachgedruckt in verschiedenen Sprachen. Und als ich unlängst in Paris war und mit Leuten zusammen, die sehr wohl wissen, was die konservative Revolution in Deutschland war, reagierte man allseits mit leuchtenden Augen, als ich sagte, meine nächste Publikation wird sich auf Möller van den Broek beziehen. Ah oui, Möller van den Broek, très intéressant. Ja, so. Ich bin einmal gespannt, wenn Ihnen das Büchlein dann vorliegt, ob Sie das immer noch très intéressant finden. Denn das meiste von dem, was wir da vor uns haben, ist wohl noch einmal mit Ernst Jünger versteinerter Kaviar. Ein politisches Programm für die Gegenwart lässt sich da jedenfalls meiner Auffassung nach nicht destillieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.